Was braucht es eigentlich, um maximale Leistung zu erbringen? Und zwar nicht nur einmal, sondern nachhaltig. Meine heutige Gesprächspartnerin weiß das aus eigener Erfahrung. Die Rede ist von Livia Altmann. Mit der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat sie an den Olympischen Spielen Bronze geholt. Heute ist Livia Leadership Coach und gleich wird sie auch mit uns ihre besten Tipps teilen, wie man energiegeladen, resilient und wirksam durch das berufliche und private Leben gehen kann.
Durch die Decke. Der Advanced Podcast mit Alkistis Petropaki. Ein Podcast für Businessfrauen in der Schweiz mit Zahlen, Fakten, Inspiration und mutigen Geschichten.
Livia, schön bist du da.
Danke vielmals, darf ich hier sein?
Und du hast uns einen Gegenstand mitgebracht, und zwar einen, den ich nur vom Fernsehen bis jetzt gekannt habe.
Genau, wie du schon gesagt hast, ich habe gedacht, es passt sehr gut, die Bronzemedaille mitgenommen. Mhm. Genau, ich nehme die noch sehr gerne auch an meine Workshops und Input-Referate mit. Da ja die Leute haben es schon gerne auch mal in der Hand und ich mache immer so ein Wettspiel, wie schwer sie ist für eine Bündner-Nusstorte. Ja, ich muss sagen, es ist etwas Schönes mitzunehmen, jetzt auch für meinen Job. Aber was schon ganz spannend ist, wir haben das auch mal diskutiert, ein paar von uns vom Team. Wir wären jetzt, glaube ich, nicht so traurig oder die Welt würde nicht untergehen, wenn wir sie verlieren. Weil ich glaube, schlussendlich an so einer Olympiade, gerade wenn du dann noch eine Medaille gewinnst, sind es einfach die Erinnerungen, die Emotionen, all das, wo wirklich bleibt und was auch uns einfach berührt hat. Ja,
ja. Und trotzdem so eine Medaille zu haben, ist so etwas Besonderes. Ich meine, du hast gesagt, Erinnerungen, Emotionen, so. Wie fühlt man sich in diesem Moment, oder wenn man diese Medaille bekommt?
Ja, es sind schon unglaubliche Emotionen für uns vor allem. Es war ja schon, wir waren auch ein bisschen den Underdog. Also gerade auch ich habe es mir wirklich nie erträumt. Also klar, man hat dann schon die Vision, aber ich war auch noch relativ jung. Ich habe mich an die Olympiade gekämpft. Ich war schon sehr happy, war ich überhaupt dabei. Und dann durfte ich aber auch noch viel spielen und dann schlussendlich sogar noch solch eine Medaille zu gewinnen. Das sind Gefühle, wo ja, man nicht wirklich beschreiben kann, und es ist wirklich auch, was ich immer wieder zurückdenke, wenn ich auch die Fotos ansehe, dort sieht man ja auch die Emotionen, das in einem Team erleben zu dürfen, mit 20 anderen Freundinnen, Kolleginnen, wo man das zusammen durch Up and Downs gegangen sind. Das ist schon etwas Unglaubliches. Ja,
das kann ich mir vorstellen. Und ich finde, das sieht man sogar durch den Fernseher. Mhm. Oder wie emotional Sportlerinnen und Sportler dann in diesem Moment sind. Ist das der Moment, an dem du am meisten zurückdenkst? Oder wie war es in dieser Olympiade? Ist es der Moment des Sieges vielleicht noch stärker? Oder wie ist es?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man in verschiedenen Momenten denkt man an verschiedene Dinge. Also es war sicher schon auch das Kämpfen oder das, okay, dann hast du das Viertelfinal gewonnen und dann geht es weiter. Und natürlich auch diese große Aufregung vor dem Bronzespiel. Also wir waren an der Olympiade noch nie in einem Bronzespiel. Auch diese Emotionen, oder du versuchst dich ja professionell zu bleiben, ruhig zu bleiben. Gleichzeitig hast du extreme Vorfreude. Das war schon sehr emotional. Und dann die Momente, wo ich mich auch noch erinnern mag, ist in den Garderobe, oder zu sagen, hey, jetzt müssen wir noch mal Vollgas und noch mal, hey, ein Drittel, das ist unsere Chance. Und nachher natürlich schon dieses Gefühl, wo dann der Abpfiff war und einfach so, wow.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wahrscheinlich die Tatsache, dass ihr ein Team wart, oder? Das spielt auch eine große Rolle, weil die Freude ist noch größer natürlich, wenn man sie teilen kann, oder?
Extrem, ja. Und das ist schon auch spannend, ich sage das auch immer, ich mache ja auch viele Teaming-Workshops, schlussendlich auch bei den einzelnen Sportlern. Ist ein Riesenteam dahinter. Also natürlich, auch dort würde es nicht ohne Team gehen. Und ich denke, das ist auch bei denen etwas extrem Schönes, das gemeinsam gewinnen zu dürfen. Ja.
Du warst ja Profi, Eishockeyspielerin. Wie bist du zu Eishockey gekommen?
Ja, ich sage, das ist auch etwas, wo ich fest daran glaube, wie wichtig Vorbilder sind. Und dazumals war es mein größerer Bruder. Und ich war im Eiskunstlauf, wie es sich gehörte für ein
natürlich,
Mädchen.
Natürlich,
wo ich glaube etwa 5 Jahre alt war. Und mein Bruder war im Eishockey. Und ich durfte dann immer mit meinen Eltern mit seine Spiele anschauen. Und mich hat das dort schon extrem fasziniert, wie eben sie zusammen gewinnen, verlieren und feiern, obwohl sie jetzt eben gerade die Olympiamedaille gewonnen haben, weil sie einfach ein Tor geschossen haben. Also wie die Kinder dort schon Freude gemeinsam hatten, das hat mich dort auch fasziniert. Und dann hatte ich schon immer ein bisschen ein Schweizerdeutsch, würde man sagen, ein sturer Grind. wirklich, wenn ich etwas wollte, wollte ich es. Und ich war dann, glaube ich, nicht ganz angenehm für meine Eltern, habe immer gesagt, ich möchte auch Hockey spielen, ich möchte auch, bis sie es, glaube ich, nicht mehr hören konnten. Und ja, dann durfte ich auch Eishockey spielen. Sie waren zuerst zwar so ein bisschen, ob es ihr wirklich gefällt, aber jetzt bereuen sie es, glaube ich, nicht mehr. Ich habe dann wirklich 20 Jahre gespielt.
Sehr schön. Gab es damals die Möglichkeit für ein Mädchen, Eishockey zu spielen? Du bist ja in Arosa aufgewachsen. Gab es dort eine Mädchen-Eishockey-Mannschaft?
Nein, ich habe dann einfach sehr lange mit den Jungs gespielt. Und im Nachhinein denke ich, da war auch nicht so schlecht, weil ich habe natürlich auch extrem viel gelernt. Ich musste mich auch durchkämpfen und ich denke gerade auch mit 6 Jahren, also das Mädchen und Bube ja noch das genau Gleiche. Man geht gemeinsam duschen, alles. Es kommt nicht so drauf an. Klar, nachher, wenn man dann älter wurde, wurde es dann irgendwann halt genau wegen dem Physischen schwieriger, dann noch mithalten zu können, ja.
Ja, weil Eishockey ist tatsächlich ein sehr physischer Sport auch, oder? Es braucht Körper Einsatz, um zu gewinnen. Wie ist das? Wie hast du das gemacht? Also wie setzt man sich durch in so einem Moment?
Ja, also vielleicht noch spannender hinzuzufügen, das ist jetzt neu, spielen wir Frauen auch mit den gleichen Regeln wie die Männer. Mhm. Wo ich noch gespielt habe, durften wir nicht gleich bodychecken wie die Männer. Also es war ein bisschen ein weniger physischer Sport. Mhm. Aber klar, ja, es ist ein Sport, wo man physisch ist. Und ich denke, das lernt man als Kind und hat auch Freude. Also oder ich hatte das immer in den Ecken und man kann voll kämpfen mit dem ganzen Körper. Und ja,
das lernt man wahrscheinlich auch mit einem größeren Bruder.
Ja, das stimmt. Definitiv.
Aber hast du einen besonderen Tipp oder ist das etwas, was dir durch den Kopf geht und so in so einem Moment, wo man richtig oder ran muss?
Ich denke schon, das hatte ich schon auch immer, dieses Mindset einfach, wenn ich in den Ecken in ein One-on-One, hey, ich möchte es gewinnen. Mhm. Einfach dieses volle Fokus darauf. Mhm. Und ich denke, diesen Tipp kann man auch in die Wirtschaft nehmen. Ich sage immer, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn man wirklich die volle Energie auf etwas richtet und das auch erreichen möchte, also es ist auch wie ein Sportler schon visualisiert, hey, ich gehe in den Ecken und ich kämpfe und ich gewinne, dann hat das eine unglaubliche Wirkung. Ja. Mhm.
Auch in der Businesswelt, genau, bewusst etwas machen, den Fokus drauf legen.
Ja.
Frauen und Sport, das ist so eine Sache. Obwohl eigentlich die Frauen oder sehr gut sind und in verschiedenen Sportarten sehr gut spielen, sind sie insgesamt weniger sichtbar, oder? In den Medien, auch bei der Finanzierung, bekommen sie weniger. Wie hast du diese Unterschiede selbst erlebt?
Ja, also man muss immer schauen, von wo wir kommen. Also ich muss sagen, jetzt natürlich auch das Frauen-Eishockey im Vergleich, wo ich noch gespielt habe, sind einige Schritte weiter. Also ich denke, das ist auch immer ganz wichtig zum Erwähnen. Klar, man soll fordern, aber man muss auch dankbar sein, wo man jetzt schon steht. Und es war bei uns vor allem noch viel mehr diese Thematik mit dem Ei und dem Huhn. Mhm. Was ist oder was muss zuerst sein oder was war zuerst? Und das war bei uns halt immer diese Challenge. Also ich meine, wir haben noch Mitgliederbeitrag dazumals gezahlt und wir hatten alle nebenan einen 100%-Job, ein Studium, je nachdem, hattest du ein Studium, hast noch gearbeitet, um ein bisschen Geld zu verdienen. Also ist ja schon klar, dass wir nie auf dieses Level kommen, weil wir einfach nicht genug Regenerationszeit oder nicht in dieser Intensität trainieren können. Mhm. Also ich fange nochmal schnell an. also es war natürlich schon bei uns diese Thematik mit dem Ei und dem Huhn. Mhm. Weil wenn wir nicht besser finanziert werden oder gefördert werden, dann können wir auch nicht genügend Zeit investieren, zu trainieren und regenerieren. Weil bei uns damals war es schon so, dass wir noch 100% nebenan studiert haben, andere gearbeitet, gewisse vielleicht sogar studiert und gearbeitet, um es noch zu finanzieren. Und dann war ja schon klar, kommen wir nie auf dieses Level. Aber uns war auch klar, wenn wir keine Zuschauer haben, ist ja auch wie in der Wirtschaft oder Angebot und Nachfrage, dass wir keine Finanzierung bekommen. Also ich denke, diese Schritte, die wir jetzt bis heute gemacht haben, waren sehr, sehr wertvoll, dass auch gerade Nationalteams, also Männerclubs gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt auch ein Frauenteam. Ja, es ist vielleicht am Anfang ein bisschen quersubventioniert und wir sind natürlich vom Finanziellen nie in dieser Größe wie die Männer, aber dennoch, wir bekommen ein bisschen die Unterstützung und ich denke, jetzt ist es auch wichtig, dass wir das Beste draus nehmen und auch liefern. Also wir müssen jetzt natürlich schon auch performen und das ist genau diese Huhn- und Ei-Thematik und ja, gleichzeitig denke ich auch, es ist wichtig zu sehen, von wo wir kommen. Und jetzt haben wir schon einen großen Schritt gemacht und auch dankbar sein für das, was es ist. Klar hat es noch Potenzial. Wir sind noch nie auf dem Level wie die Männer, aber muss jetzt Schritt für Schritt gehen.
Ja, und die Frauenfußball-EM im letzten Jahr war ja sehr erfolgreich. Das stimmt mich also positiv, dass wir diese Schritte tatsächlich weitergehen werden.
Genau.
Wir haben uns im Vorfeld mit dem Thema Frauen und Sport beschäftigt und einiges dazu in den Medien gelesen. Lena Schwertzmann vom Advanced Team hat für unseren Meinungsspiegel Schlagzeilen und Stimmen dazu zusammengetragen.
Immer wieder hört man, dass Frauensport, zum Beispiel im Fußball oder Hockey, nicht ganz gleichwertig sei wie Männersport. So hat auch die Frauenfußball-EM letztes Jahr eine neue Debatte um Sichtbarkeit und Leistung ausgelöst. Eine Studie hat gezeigt, dass Frauen zu den gleichen Bedingungen Fußball spielen, aber physisch viel mehr leisten müssen. Nur schon beim Ball oder bei der Grösse des Goals gibt es enorme Unterschiede. Der Ball müsste nämlich für die Männer so schwer sein wie ein Basketball. Und obwohl die Frauen im Durchschnitt rund 20 cm kleiner sind, stehen sie im gleich grossen Goal. Würden die Männer unter den gleichen Voraussetzungen spielen, müsste das Tor fast einen Meter breiter und rund 30 cm höher sein. Das ist ein Kommentar zum entsprechenden Artikel auf watson.ch. Das ist natürlich ein absurder Vergleich und steht für mich aktuell aber leider stellvertretend für den Ort, an dem die Gleichberechtigungsdiskussion steht. Statt das Spiel für Frauen zu optimieren, macht man sich die Mühe, das Spiel für Männer gleich schlecht zu machen, um zu zeigen, wie streng es die Frauen haben und wie einfach es die Männer haben. Das ist nicht konstruktiv und drum nicht sinnvoll. Die Frauenfußball-EM war aber ein riesiger Erfolg in der Schweiz und das Interesse sehr gestiegen am Fußball. So schreibt ein anderer Watson-Leser: Wer Fußball liebt, schaut sich auch Spiele der Frauen an. Ich schaue mir öfters die FCZ-Frauen an und kaufe mir jetzt eine Saisonkarte. Ein Thema, das letztes Jahr im Zusammenhang mit Women's Eishockey in den Medien diskutiert wurde, ist auch eine neue Sponsoring-Strategie. Und zwar tut PostFinance Clubs ohne Frauenteams in der höchsten Liga nicht mehr direkt sponsoren. Somit könnten Clubs bis zu 160'000 Franken pro Jahr verlieren. Auch das Thema hat bei den LeserInnen eine hitzige Diskussion in den Kommentarspalten ausgelöst. Das sind zwei verschiedene Meinungen von einem Watson-Beitrag. Männerhockey soll Frauenhockey finanzieren, das wieso auch immer nur sehr wenig interessiert. Also ein Hobby ist. Faktisch ist es das Gegenteil von Gleichberechtigung. Müssen alle Ballerinas nun auch einen Mann mit auf die Bühne nehmen? Ein anderer Kommentar sagt folgendes: Sportlich macht diese Forderung in meinen Augen wenig Sinn, da die Damenteams der NL und SL-Teams quasi eine Garantie haben, in der obersten Liga zu spielen, auch wenn die Leistung des Teams nicht zur Spitze gehören würde. Eine bessere Sichtbarkeit der Damen würde viel mehr bringen, sei es nur schon mit einer regelmäßigen Berichterstattung oder Livestreams der Spiele.
Livia, was sagst du zu diesen Meinungen? Gibt es eine, die dich besonders überrascht hat?
Nein, nicht wirklich. Also, ich befasse mich ja schon oft mit diesem Thema und ich denke, verschiedene Meinungen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, also ich denke immer, man soll nicht Frauen-Eishockey mit dem Männer-Eishockey vergleichen.
Okay, gibt es Unterschiede?
Ja, also ich meine, Fakt ist, wir werden nie physisch gleich sein wie sie und das Spiel wird genau gleich sein. Also da können wir noch so viel trainieren und Top-Talente. Es wird immer ein bisschen anders sein. Und ich denke auch von Fans, wo vielleicht jetzt auch gewisse Kommentare kommen, es müssen auch nicht unbedingt alle, die Männer-Eishockey schauen, in das Frauen-Eishockey kommen. Da sollte man vielleicht auch andere Wege gehen, vielleicht ein anderes Publikum anziehen. Also zum Beispiel Zug geht da sehr vorbildlich voran. Also die hatten jetzt in den Playoffs manchmal wirklich 4'000 Zuschauer. Das ist viel. Mhm. Und das ist sehr toll, wie sie es machen. Also sie schaffen es wirklich zum Beispiel auch Familien, wo vielleicht deren Männermatch zu laut ist oder zu spät oder was auch immer. Die kommen an das Frauenspiel, es gibt in der Pause noch eine Kindershow oder so etwas. Einfach neue Wege ausprobieren, wo Vorteil für beide haben können. Oder wir hatten jetzt gerade am Sonntag in Fribourg Match, dort hat unser Männerteam vor uns gespielt. Und dann haben wir geschaut, dass wir eigentlich direkt nachher spielen können, dass gewisse Fans vielleicht doch noch ein Drittel dort sind. Und wie schon gesagt, müssen nicht alle dann auch Frauen, aber Eishockey, aber die einen oder anderen finden es vielleicht toll auf die andere Art. Und ich denke, diesen Weg müssen wir gehen. Und das Ganze mit der Finanzierung und alles, wie ich vorher schon gesagt habe, ja, wir müssen jetzt auch uns die Chance nutzen, wo wir erhalten. Aber gleichzeitig eben brauchen wir auch gewisse Finanzierung, dass wir überhaupt auf diesen Level kommen. Wir brauchen Strukturen, wir brauchen eine gewisse Professionalisierung.
Also ich habe einen guten Freund, der ist Eishockey begeistert und er sagt mir immer, er schaut sehr gern Frauen-Eishockey an, weil es ihm gefällt, oder dass das Spiel viel taktischer ist, er sagt, er kann die Spielzüge sehr viel sauberer und schöner nachvollziehen als im Männer-Eishockey. Also wie du sagst, es gibt auch eine andere Seite, die das Spiel sehr attraktiv machen kann. Ja. Die Finanzierung ist halt wieder ein großes Thema, auch in den Meinungen. Wie war das bei dir? Gab es eine Zeit, in der du vom Eishockeyspielen deinen Lebensunterhalt finanzieren konntest?
Indirekt. Also ich durfte ja nach der Olympiade in Sochi, bekam ich die Chance, nach Amerika ins College zu gehen. Vorher war ich ja der Uni Zürich. Und das war sicher nicht so einfach, weil eben du hast die Uni Zürich, musst ganz normal liefern wie alle anderen und gleichzeitig hast du das Eishockey. Da bekam ich aber ein Scholarship für Amerika und dort ist der Stellenwert vom Sport schon noch ein bisschen höher und dort hatte ich einfach keine Ausgaben. Also ich konnte sehr, sehr professionell Eishockey spielen. Wir hatten super Eishalle, alles, was wir brauchten, also sehr professionell. Mir wurde das Essen gezahlt, das Wohnen, also so indirekt. Ich habe jetzt kein Geld damit verdient, aber ich hatte definitiv auch keine Ausgaben. Auch meine Eltern nicht. Das hat mich auch mal gefreut, weil das darf man schon auch, also bin ich auch sehr dankbar, was da die Eltern ja für mich auch investiert haben an Zeit und Ressourcen, ja.
Jetzt möchte ich so ein bisschen Eishockey verlassen und weitergehen in deinem Leben, denn du bist heute ja Leadership Coach. Irgendwann hast du entschieden, ich nehme jetzt all meine Erfahrungen, all das, was ich im Sport gelernt habe und hast ein Unternehmen gegründet. Erzähl uns ein bisschen, was für ein Unternehmen ist das? Was machst du dort?
Genau. Ja, also vielleicht von wo es entstanden ist. Ich war bei EY, bei Ernst & Young in der Unternehmenskulturberatung, Change Management und Leadership Und ja, diese Thematiken haben mich schon immer fasziniert, halt auch durch den Sport, was man, diese Soft Skills, wo man nennt. Mhm. Oder ich habe jetzt einen Kunde, wo sie jetzt Power Skills nennt. Das finde ich sehr gut, weil ich bin überzeugt, dass es die Future Skills sind. Also sie zeigen jetzt auch die Daten und die Wissenschaft sagt also ganz klar, diese Soft Skills sind die Zukunft. Und das ist ja genau das, was man ja auch im Sport vor allem lernt. Und ich habe eben dann auch bei EY so realisiert, im Feedback, Gesprächen, so wurde mir immer gesagt, hey, du bist so ein guter Teamplayer oder du kannst Feedback so gut annehmen. Und mir war das gar nicht so bewusst, weil im Sport, Sport ist eine Lebensschule. Mhm. Für mich war das selbstverständlich. Mhm. Und dort habe ich so realisiert, ah, ich denke, und Wirtschaft ist ja auch eine Leidenschaft, also ich finde es sehr spannend, ich habe ja auch Wirtschaft studiert. Und ich habe dann so, ich denke, wenn man es noch mehr kombiniert, diese Soft- oder Power-Skills, wo ich ja im Sport gelernt habe, mit der Wirtschaft, da kann man noch viel erreichen. Gerade auch, ich mache viel Teamentwicklung und die Firma heißt ja Human Intelligence 2.0. Mhm. Ist natürlich, bin ich ehrlich, auch ein bisschen marketingmäßig jetzt, wo überall AI, natürlich, künstliche Intelligenz, aber gleichzeitig, meiner Meinung nach ist auch eine ganz starke Message dahinter und ich bin gar nicht gegen AI und KI, im Gegenteil, also es hat sehr viele Chancen, aber gleichzeitig müssen wir jetzt unbedingt auch die Menschen stärken. Mhm. Also diese, darum heißt auch 2.0 ein Upgrade, weil ich weiß vom Sport und ich habe schon seit, wo ich irgendwie 13 Jahre, die Bücher, wo ich gelesen habe, sind immer Persönlichkeitsentwicklung, diese Soft Skills, Mentaltraining, emotionale Intelligenz. Ich bin überzeugt, dort können wir noch extrem viel rausholen und erst recht jetzt müssen wir. Und das andere Thema ist auch dieses ganze Energiemanagement. Ich bin nicht die, wo Workshops macht im Sinn, wie können wir schauen, dass wir keine Burnouts bekommen, sondern eher genau ein Sportler möchte immer sicherstellen, dass er am Spiel 100% performen kann. Mhm. Eher so in dieses Positive. Und ich denke, das brauchen Führungskräfte auch. Oft ist das jetzt so ein bisschen im Überlebensmodus, oder? Und es ist Zeit, anstatt, hey, Energie, du musst eigentlich im besten Energiezustand sein, dass du die beste Führungskraft sein kannst, dein Team voranbringen kannst und die Ziele erreichen kannst. Und deshalb habe ich auch, also ich mache viel, du hast sehr schön im Intro gesagt, nachhaltige High Performance. Mhm. Ich werde als Sportlerin immer wieder angefragt für Input-Referate für High Performance. Und dann frage ich die Leute, was heißt dann für dich High Performance? Und es ist noch spannend, weil manchmal ist es schon auch einfach, ja, Resultate liefern und viel arbeiten und go, 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 go. Aber mit meiner persönlichen Geschichte musste ich auch lernen. Ich war auch immer die, oder eben, ich hatte dieses als Kind schon dieses Mindset, ich möchte etwas erreichen, ich kann es. Ich habe dann aber immer von Ziel zu Ziel bin ich gerannt. Ich wollte auch in der Schule super gut sein. Und ich habe dort, wie irgendwann war ich wirklich ein bisschen leer innerlich, weil ich habe mich, glaube ich, wirklich verloren. Und das finde ich genau auch, wo extrem wichtig ist für Leaders, hey, du musst schauen, dass du zu der richtigen Regeneration kommst und das ist eben nicht nur physisch. Also das ist auch, deshalb nenne ich es auch diese, zum Beispiel die persönliche Intelligenz, das ist Teil von den Human Intelligences, dass man weiß, hey, wo sind meine Stärken? Wo bin ich gut, wo vielleicht nicht so gut? Bin ich gerade in einer guten Energie oder nicht? Das hat viel mit Bewusstsein zu tun. Und ich bin überzeugt, wenn man weiß, hey, authentisch, da bin ich gut, für das stehe ich, dann kann man das auch ins Team richtig reinbringen. Also ich weiß, ich habe jetzt viel erzählt, das ist eben meine Leidenschaft, da kann ich lange drüber erzählen. Schlussendlich, um deine Frage nochmal zu beantworten, die Firma, ich mache vor allem Persönlichkeits- und Teamentwicklung und Leadership steht für mich Self-Leadership im Mittelpunkt. Also zuerst beginnt es einfach bei jedem Einzelnen, dass man eine Vorbildsfunktion ist.
Jetzt hast du so viele interessante Dinge gesagt. Ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll mit meiner nächsten Frage. Aber ich starte, glaube ich, am Anfang, weil du hast von diesen Soft Skills, Power Skills gesprochen, die wir brauchen in der Zukunft. Welche sind das? Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Power Skills, die wir brauchen?
Genau. Also die eine habe ich schon gesagt, ich glaube, dieses Bewusstsein. Mhm. Also wirklich, wir brauchen viel mehr Bewusstsein. Gerade weil ja AI alles schneller macht und eher dass wir uns manchmal wie Maschinen fühlen. Menschen müssen wieder bewusster sich wahrnehmen. Klar, das beginnt mit Achtsamkeit und alles, aber das ist wirklich auch Bewusstsein über wer bin ich, was möchte ich, was sind meine Ziele, was kann ich dem Team bringen. Das ist das Erste, dieses Bewusstsein. Und dann das Zweite ist für mich dieses agile Mindset. Mhm. Also das zeigt sich auch, das ist eins der Future Skills. Mhm. Gerade auch, weil die KI immer schneller wird. Das ist wie im Eishockey, du musst dich extrem schnell anpassen. Klar, du kannst gewisse Dinge vorbereiten, aber du weißt nie, was der Gegner macht. Du weißt nie, wie schnell er kommt, was. Also du musst extrem schnell dich anpassen können. Bekommst du 3 Gole aufs Mal, also bist du aufs Mal im Rückstand. Du musst dein Mindset, du kannst nicht einfach dann 10 Minuten auf der Bank dich aufregen und dich... Genau, du musst agieren. Mhm. Und ich bin überzeugt, wir müssen anpassungsfähig sein. Es war ja schon immer, es ist ja nicht wirklich Survival of the Fittest, oder? Das ist ja eigentlich die, wo sich am besten anpassen können, haben ja überlebt. Und ich bin überzeugt, das wird noch wichtiger, weil alles einfach noch schneller geht. Also das, dieses Anpassen, das wäre das Zweite. Und dieses, das Dritte, was ich noch dazu nehmen würde, ist vor allem auch die soziale Intelligenz. Also im Team schlussendlich stehe ich sehr dafür eben, und dort beginnt es auch immer, wenn ich mit den Leaders arbeite, zuerst bei dir. Aber schlussendlich sind wir soziale Wesen. Mhm. Also so, es gibt so einen schönen Spruch, der Mensch wird durch das Du zum Ich. Also es, ja, wir sind jetzt immer mehr in diesen Individualismus reingegangen, aber ich denke erst recht jetzt wieder auch, wo es noch mehr durch Social Media und alles, die Menschen wollen zusammen sein. Also wir brauchen diese sozialen Interaktionen und ich sehe sehr vielen Firmen, wo ich arbeiten darf, halt leider auch viele Konflikte. Und dort wieder diese Social Skills zu lernen im Umgang mit anderen, dieses Zwischenmenschliche und auch das Positive im Zwischenmenschlichen zu sehen. Ich bringe immer das Beispiel, wir waren 20 Frauen an dieser Olympiade. Mhm. Schon klar war es auch nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen.
Natürlich.
Und ja, wir hatten unsere Zickereien und alles. Aber dennoch, glaube ich, schlussendlich wussten wir, wir können nur ein Ziel gemeinsam erreichen, wenn wir alle in die gleiche Richtung gehen, wenn wir auch das Gegenüber schätzen, so wie sie ist. Vielleicht triggern mich gewisse Dinge, aber sie hat auch extrem viel Gutes und ich weiß auch, ich triggere vielleicht auch andere in gewisse Dinge. Also auch dieses Positive vom Gemeinsam zu sehen. Im Moment hört man halt sehr oft, ach, noch mit dir zusammen. Immer sehr negativ und das ist für mich ein Skill. Mhm. Dieses Teaming, gemeinsam können wir eigentlich nur das erreichen.
Ja, das Positive am Gemeinsamen, das finde ich sehr schön ausgedrückt. Was ist das denn, was ein starkes Team ausmacht?
Ein starkes Team für mich ist, wenn eben zuerst jeder mal sehr bewusst sich selbst reinbringt, also wenn jeder sich reflektiert, wenn jeder weiß, hey, ich kann dem Team das geben und ich möchte das dem Team geben. Und nachher eben das Zweite, diese Akzeptanz für die anderen und vor allem auch sehr das Stärkenorientierte. Hey, wer bringt welche Stärken in das Team? Und das Letzte ist dann schon auch, ich sage, das ist immer spannend, wenn man sagt, Leadership, ja, authentisch sein ist das Wichtigste, bin ich auch überzeugt. Also das ist auch eben diese persönliche Intelligenz, wenn du bei dir bist, dann kannst du das am besten deine Stärke nutzen und dann fühlst du dich auch wohl. Mhm. Gleichzeitig muss aber etwas auch das Team vereinen. Ich sage immer zu unserem Team auch, die Vielfalt in der Einheit. Mhm. Oder wir sind eine Einheit. Und man muss gleichzeitig auch diese Einheit schaffen können. Und das sind für mich erfolgreiche Teams. Das braucht auch gewisse Teamregeln, wo vielleicht nicht für alle passen, oder? Aber dort ist ganz wichtig, ja, sei authentisch, aber man muss sich auch an gewissen Dingen und Situationen anpassen können. Da sind wir wieder beim Anpassen. Also gewisse Anpassleistungen zu bringen für das Team. Mhm. Also zum Beispiel, für uns war es wichtig an der Olympiade, dass wir gegen außen als Team auftreten, wo zum Beispiel pünktlich ist, wo wir hatten immer das Gleiche an, dass man auch ein bisschen als Einheit ist und dann fühlt man sich ja auch zusammen. Und ich denke immer auch mit diesem Diversitätsthema und alles, das ist wichtig. Aber ich glaube auch, etwas, wo verbindet, ist wichtig. Und natürlich dann, was das Große, was verbindet, ist das gemeinsame Ziel. Also erfolgreiche Teams, auch in der Wirtschaft, haben große Ziele, große Visionen und gleichzeitig dann Unterziele, wo sie gemeinsam erreichen können und dann auch feiern.
Mhm. Das heißt, das war jetzt sehr schön, die Einheit in der Vielfalt, weil das ist genau das, was wir erreichen wollen, oder? All die Skills benutzen, die die einzelnen Personen in einem Team mitbringen, um ein großes Ziel zu erreichen. Mhm. Jetzt, du hast vorher erwähnt, wenn das Team down ist, oder? Das ist der Moment, wo man 3 Punkte bekommen hat und so weiter. Wie motiviert man ein Team, um wieder oder in die positive Energie reinzukommen? Du warst ja auch Kapitänin vom Eishockey-Team, also sicherlich musstest du da verschiedene Tools einsetzen.
Ja, also es gibt natürlich, und ich denke, da ist dann schon auch jeder individuell, oder gewisse sind dann erst recht jetzt. Also 3-0 jetzt, let's go. Und andere sind dann schon auch, wo vielleicht so, hey, das Team, also wenn jemand vielleicht dir auf die Schulter klopft und sagt, hey, weiter. Also, und da gibt's auch so kleine Tools, wie wir haben jetzt zum Beispiel in unserem Team, aber das ist vom Team selbst gekommen, weil wir eben ein paar Niederlagen hatten und dann haben wir wirklich gesprochen, hey, was können wir implementieren, wo uns dann hilft in diesem Moment. Und dann sind sie mit einem coolen Satz aufgekommen, das ist forget and reset. Mhm. Oder komm aus die Bank, forget und reset, weil du hast wirklich keine Zeit. Und klar, ich bin schon auch der Meinung, dass vielleicht jetzt auch in der Wirtschaft noch ein bisschen anders, wir müssen auch analysieren, was nicht gut war und dann weitermachen. Und für das sind wir Coaches ja auch da. Also wir können ja auch dann sagen, hey, nächstes Mal eher dort durch oder was auch immer. Aber das Mindset vom Spieler muss sein, forget and reset, weiter. Weil genau diese Energie noch in das reinzustecken, was nicht gut war, da sind wir auch wieder Energie folgt der Aufmerksamkeit, dann ist der Fokus bei dem. Aber der Fokus muss nach vorne gehen. Und eben jeder muss für sich individuell ein bisschen die Tools haben, wofür sie funktionieren. Und das andere ist als Team. Also es ist ja auch das Schöne als Team, wenn du dich unterstützt und sagst, hey, jetzt zusammen, erst recht, das kann eine unglaubliche Dynamik geben. Und das sieht man jetzt auch, also ich greife jetzt ein bisschen vor, diese von der Professorin Heike Bruch, sie hat ja die organisationale Energie für Unternehmen. Das macht sie seit 10 Jahren, das ist extrem spannend und dort geht es auch so ein bisschen darum, dass die Energie, wo in der Firma ist, wie kann man diese mobilisieren? Wie kann man das Potenzial mobilisieren, sprich auch ja die Leute motivieren, mitzukommen? Und was zum Beispiel sehr interessant war, die machen diese Messungen auch in Spitälern und zum Beispiel anfangs von Corona war diese Energie sehr hoch, weil das hat ja auch mit Sinnhaftigkeit oder hey, ich werde gebraucht, jetzt müssen wir. Mhm. Oder es ist immer so das eine, hey, jetzt haben wir keine andere Wahl. Und da kann man unglaublich Leute motivieren und mobilisieren. Und das andere ist, wir haben die Wahl, aber es ist ein unglaublich schönes Ziel. Oder also es ist, hey, wir sind schon im Vorsprung im Eishockeyspiel, wir können jetzt fast gewinnen, wir müssen jetzt aber nochmal Vollgas geben, um es wirklich danach nach Hause holen. Wir sind jetzt wirklich 3-0 im Rückstand und jetzt gibt's gar keine andere Lösung, als Vollgas zu geben.
Mhm. Ja. Also, wie heißt es, forget and reset?
Oder? Ja, das kann man sich auch merken, ja. Oder? Das hilft.
Genau, was mir sehr gut gefällt, ist, wie du immer das Individuum im Team oder ansprichst und beschreibst und dann trotzdem auch zum Team kommst, oder? Diese Einheit in der Vielfalt finde ich sehr spannend, wie du das machst. Jetzt Teams ist eine Kunst, oder? Ein starkes Team ist wirklich etwas sehr, sehr Positives. Aber bevor wir tiefer in das Thema eingehen, schauen wir kurz auf die Wissenschaft. Was sagen aktuelle Studien zu Teamleistung und Energie? Genau dazu klärt uns Alexandra Riener vom Advanced Team im Faktencheck auf.
Eine systematische Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2025 zeigt, dass insbesondere wissens- und kompetenzbezogene Vielfalt, die sogenannte Knowledge Diversity, die Teamleistung deutlich verbessern kann. Teams, in denen Mitglieder unterschiedliche fachliche Hintergründe, Perspektiven und Problemlösungsansätze einbringen, erzielen häufiger höhere Innovationsfähigkeit, bessere Entscheidungsqualität und effektivere Lösungsfindung. Es ist zudem bewiesen, dass Teams einen eigenen kollektiven Intelligenzfaktor entwickeln, der ihre Leistung besser vorhersagt als die individuelle Intelligenz der Mitglieder. Entscheidend für hohe Teamleistung sind soziale Sensitivität und eine ausgeglichene Beteiligung. Und da Frauen im Durchschnitt höhere soziale Sensitivität aufweisen, schneiden Teams mit höherem Frauenanteil oft besser ab. Zum Schluss noch zur Energie. Unternehmen, in denen viel positive Energie spürbar ist, sind erfolgreicher. Dass organisationale Energie ein zentraler Hebel für Leistungsfähigkeit und Erfolg ist, ist bereits seit einigen Jahren bekannt. Eine Studie der Universität St. Gallen aus dem Jahr 2012 zeigt anhand von 152 Unternehmen mit über 8000 Mitarbeitenden, wo Motivation, Engagement und gemeinsamer Antrieb hoch sind, stimmt auch die Performance.
Livia, du hast es vorher schon angesprochen, aber kannst du nochmals erklären, was ist organisationale Energie genau?
Ich erkläre es immer gerne, auch jetzt mit der Parallele zum Sport, also Team Spirit. Das ist ja allen einen Begriff und ich denke, jeder weiß und hat das auch schon mal gefühlt. Sei es jetzt, wenn man in einem Eishockeystadion oder Fußballstadion ist und das sieht, wow, dieses Team, da ist einfach wirklich eine gewisse Energie, eine gewisse Ausstrahlung da. Und jetzt, wie ist das in den Organisationen? Das ist eigentlich diese Kraft, wo in der Organisation ist, das Potenzial, wo genutzt wird und ganz wichtig ist, es ist als Team und als Organisation. Also inwiefern wird das genutzt, um nach vorne zu gehen? Oder wird die Energie vielleicht auch im Negativen genutzt? Also die Energie, die organisationale Energie gibt es eigentlich quantitativ, also sie kann hoch und tief sein und positiv und negativ. Und jetzt ist natürlich genau die Frage, wie viele Energien werden gegen genutzt und wie viele dafür? Also zum Beispiel die korrosive Energie, das ist die hoch negative Energie und die ist halt sehr destruktiv. Also da wird wirklich von Mitarbeitern gegen die Organisation gearbeitet. Mhm. Und das ist ja auch schön, wo wir jetzt im Faktencheck gehört haben, und ich bin überzeugt, das wissen wir auch, 1+1 gibt mehr als 2, wenn es in die richtige Energie und gemeinsam geht. Und das ist genau das, wenn man in den Organisationen all das Potenzial, wo die Leute haben, die Energie, wo sie in ein Team reinbringt, wenn man die zusammenbringt und nach vorne geht, dann hat man mehr als 2 sozusagen. Mhm. Aber man kann auch einigen Verlust an der Energie haben, wenn man destruktive Energie hat.
Ja, finde ich hochspannend, dass man sogar diese Energie messen kann in einem Unternehmen. Und würdest du sagen, das Ziel ist, dass man möglichst viel von dieser positiven Energie hat? Oder braucht man andere Arten von Energie auch?
Genau, also das Ziel ist sicher positive Energie. Das Wichtigste ist aber, wo die Forschung begonnen haben, ist, zuerst dachten sie, es braucht vor allem hohe positive Energie. Und dann haben sie aber gesehen, also die Top-Unternehmen, wo am besten performen, jetzt wirklich auch finanziell Gewinn und alles oder auch Mitarbeiterattraktivität, all diese Zahlen, waren die, wo viel produktive, also hochpositive, aber genau gleich viel tiefpositive hatten. Mhm. Und deshalb nutze ich dieses Modell auch so gerne mit Firmen, weil es ist eigentlich das genau gleiche wie ein Sportler. Ein Sportler ist die Regeneration das vom Wichtigste. Also das heißt, damit du Vollgas geben kannst, musst du dich aber auch wieder erholen. Und wenn man das jetzt in den Firmen sieht, ist halt, wenn, wo sicher jetzt eine Tendenz ist, das nennt man auch diese Beschleunigungsfalle, ein Projekt nach dem anderen, kein Projekt wird abgeschlossen. Wenn man sagt, ihr müsst einfach mal priorisieren, manchmal sehen sie gar nicht mehr, welche Projekte man priorisieren muss, weil es einfach so viel ist. Oder auch früher war es normal, dass der Sommer mal dann eben genau diese positive, tiefe Energie ist. Aber jetzt ist halt oft auch immer hoch. Hochdruck angesagt. Mhm. Und das sieht man jetzt, dass das ein bisschen zum Problem wird. Und das ist genau diese nachhaltige High Performance, braucht beides. Und was tiefe, positive Energie ist, ist auch einfach mal zu feiern. Jetzt haben wir ein Projekt abgeschlossen. Also so Milestones zu haben oder einfach mal sagen, hey, wir sind dankbar für was wir auch schon erreicht haben, anstatt die ganze Zeit zu rennen, ja.
Also positive Energie braucht man auf jeden Fall, aber man braucht beides. Oder man braucht diese Momente, wo man wirklich wie im Spitzensport oder Leistung erbringt und die Momente, wo man sich erholt und feiert. Ne?
Für das, genau. Was man erreicht hat. Genau, sozusagen Beschleunigung und Entschleunigung. Ja. Braucht es beides mal auch zu reflektieren. Mhm. Wo stehen wir als Firma? Was lief gut?
Ja. Was macht man als Leader, wenn man sieht, das Team ist down?
Also jetzt als Leader in der Wirtschaft.
Oder? In der Wirtschaft, ja?
Ja.
Okay. Oder auch im Sport. Vielleicht hast du einen Tipp vom Sport.
Ja, ich denke allgemein, das ist auch meine Philosophie. Man sucht immer nach so Quick Wins. Die sind sicher auch wichtig. Die gibt's auch. Also ich denke dann gerade als Leader mal Gespräche zu suchen. An was liegt es überhaupt? Was können wir machen? Oder vielleicht einfach auch mal das Team ein bisschen rauszunehmen. So, jetzt gehen wir einen Tag, machen einen Teamworkshop oder in die Berge oder etwas Lustiges oder wo einfach mal ein bisschen gut tut für das Teaming. Und das andere ist aber, glaube ich, dass wirklich, dass man die Wichtigkeit davon sieht, und daran arbeitet. Also, dass man wirklich eben wieder jeder an sich und gleichzeitig also Team braucht Arbeit. Also auch im Sport haben wir unglaublich viel vor der Saison. Hatten wir Offsites, wo wir zum Beispiel irgendwo in den Wald, in eine Hütte, Handy mussten wir abgeben. Da wurde 2 Tage gearbeitet am Teaming. Also ich denke, es ist dieses Langfristige, dass man investiert in ein gutes Team. Und kurzfristig, dann würde ich schon als Leader sagen, das eine ist voranzugehen mit dem positiven Beispiel, auch wenn es nicht gut läuft und vielleicht wirklich schwierig ist. Und das zweite ist dann, das Team auch mitzuziehen in Form mal einfach mal, okay, jetzt gehen wir mal zum Apro oder so und schauen, wo es liegt, oder wirklich zusammenzusitzen und wo ist das Problem und Gespräche zu führen, kommunizieren, ganz wichtig. Mhm.
Kommunikation, Informationen weiterzugeben, aus meiner Erfahrung auch ein sehr, sehr wichtiges Instrument, um ein Team zu motivieren, wenn die Leute wissen, warum sie etwas tun.
Ja, das Warum, das stimmt. Ja.
Genau. Jetzt, wenn du nur eine Regel einem Führungsperson geben würdest, mit der man sofort spürbar bessere Teamarbeit erzeugen kann. Was wäre das?
Vielleicht ist es nicht eine Regel, es ist vielleicht ein Modell, wo das war für mich so, oh wow, dass man Energie ganzheitlich sieht. Ich arbeite viel, darf mit Führungskräften hohen arbeiten, Stressmanagement. Ich nenne es lieber Energiemanagement. Und da geht es darum, oft kommen sie zu mir und sagen, ja, ich muss wieder mehr Sport machen oder ich muss besser schlafen oder ich muss machen. Ist alles sehr auf der physischen Energie. Aber für mich hat es wie, ich nenne sie Batterien, 5 verschiedene Batterien. Es gibt auch noch die mentale Energie. Also wo ist dein Fokus? Bist du die ganze Zeit abgelenkt? Das ist heute auch gerade durch Social Media, kannst du fokussieren. Mhm. Das ist das Mentale, dann das Emotionale. Die emotionale Energie. Oft sind wir uns nicht bewusst, wie viel, ich meine, es ist ja fast 90% von uns ist unbewusst. Also unbewusster Stress, wie viel zieht dir ein Konflikt? Kann unglaublich viel Energie ziehen. Was gibt dir emotionale Energie? Und dann haben wir eben das Physische, das Mentale und das Emotionale und dann eben dieses Persönliche. Also bist du bei dir, was ist dir wichtig, was sind deine Werte? Und das Letzte ist eben diese soziale Energie. Was gibt dir Energie, welche Leute ziehen dir vielleicht Energie? Und dort schlussendlich viel bewusster mit diesen 5 Energien zu schaffen. Und sich zuerst, bevor man sagt, jetzt muss ich einfach wieder mal schlafen, sich überlegt, hey, wo steht die Energie bei mir? Ist das etwas Emotionales? Und ich denke, dann ist die Führungskraft Vorbild, dann bringt sie gute Energie ins Team. Weil oft sind Führungskräfte so im Stress und im Überlebensmodus, dass sie mit so viel negativer Energie in ein Meeting reinkommen. Und das spürt das Team.
Hochspannend, diese fünf Ebenen der Energie. Ja. Manchmal braucht es eben nicht Schlaf, sondern was anderes. Ja? Sehr, sehr spannend, wie du das erklärt hast. Jetzt deine beste Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, damit ihre Energie im Job und im Alltag wortwörtlich durch die Decke geht.
Oh, jetzt habe ich aber Druck. Aber das habe ich gern als Sportlerin. Ich denke, da kann ich sehr gut ansetzen, bewusst diese fünf Energien zu managen. Und ganz, ganz wichtig, dass es durch die Decke geht, an den Ursachen anzupacken und nicht zu den Symptomen. Ich glaube, weil unsere Welt so schnelllebig ist und wir für alles eine Pille haben, eher auch mal wirklich, hey, von wo kommt das wirklich? Und das kann manchmal wirklich auch emotionale Themen sein, persönliche Themen, auch an diesen Thematiken zu arbeiten. Also auch dort wieder bewusst sein über diese Thematik. Und dann einen Tipp, wo wirklich einfach ist, erstens in den Tag zu starten bewusst. Also für sich selbst, auch gerade Müttern, wo vielleicht die Kinder schon kommen und Stress, ist egal wie lange. Aber nimm dir 5 bis 10 Minuten einfach für dich selbst. Entweder schreibst du dir ein paar Gedanken auf oder einfach mit positiven Gedanken in den Tag zu starten. Also wie im Sport visualisierst du, wie das Spiel sein wird, visualisiere auch deinen Tag. Weil da sind wir auch wieder Energie folgt der Aufmerksamkeit. Richtest du am Morgen, wenn du schon aufstehst, heute muss ich das und, oh, und scheiße und die ist krank und du wirst in diesem Kreislauf dich bewegen. Ja. Wechsle in den anderen, lösungsorientierter, positiven Kreislauf. Und ich sage nicht immer, alles ist schön und gut, aber ich bin überzeugt, wir können uns auf das fokussieren. Und dann unser Hirn fokussiert sich dann auch mehr auf das. Und dann schließe den Abend auch so ab. Sei für 3 Sachen dankbar. Schreib's auf oder überlegst dir, bevor du einschläfst. Einfach Dankbarkeit hat so eine extreme Power. Und sogar an den schlechtesten Tagen, wo wir alle haben, wo einfach ein Ding nach dem anderen scheiße lief, bin ich überzeugt, finden wir 3 Dinge, wo gut waren. Und so fokussiert man sich auch wieder vor dem Schlafen auf das Positive.
Mhm. Super. Wie machst du das jeden Morgen? Hast du ein Ritual, ein konkretes Ritual? Das würde mich jetzt am Schluss noch interessieren.
Natürlich, ja. Ja, also was ich effektiv mache, ich stehe auf. Und das ist auch etwas, wo ich aus dem Sport gelernt habe. Vor dem Match hatte ich immer so meine Beats, also Headphones an und habe immer Powermusik gehört, oder? Weil das ist rein emotional und das gibt ein Gefühl von wow, ich freue mich extrem auf den Match. Und dann habe ich begonnen, das auch immer vor Meetings zu machen, oder? Einfach mal das Mindset, da ist man in einer guten Energie. Und dann hatte ich eine Phase, wo ich extrem Mühe hatte aufzustehen und dann habe ich begonnen, einfach aufzustehen. Ich packe mir gute Laune Musik und ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen privat, aber ich teile es sehr gern, weil mir gibt es extrem viel. Ich tanze danach ein bisschen, singe und so starte ich schon mal unglaublich gut und dann gehe ich an die frische Luft. Also egal, und das ist je nachdem wie viel. Ich glaube, das ist auch wichtig für Führungskräfte. Manchmal hat man immer das Gefühl, ich habe keine 30 Minuten. Ich bin effektiv auch schon rausgegangen für 3 Minuten, weil ich einfach nicht mehr Zeit hatte, weil ich ein bisschen mehr Schlaf brauchte. Aber gehe raus, einfach diese Konstanz braucht unser Hirn, frische Luft. Und dann, wenn ich noch Zeit habe, meditiere ich effektiv kurz. Atemübungen, das ist einfach dieses Mentale und Emotionale, das hilft extrem.
Also gute Laune Musik, frische Luft und ja, eventuell noch Meditation. Das nehmen wir mit. Das sind Dinge eigentlich, die ganz einfach sind und jeder von uns machen kann. Genau. Livia, herzlichen Dank. Das war ein super spannendes Gespräch.
Ich danke dir viel, vielmals. War mir eine große Freude. Und ich hoffe, alle Zuhörer gehen jetzt durch die Decke.
Schön. Und das war schon wieder für diesen Monat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.
Das war der Advanced Podcast mit Alkistis Petropaki. Weitere Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Alles weitere zu Advanced gibt's online unter weadvance.ch, auf Instagram unter @weadvance.ch und auf LinkedIn.